SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Dramatische Lage an der syrisch-türkischen Grenze. Doch die Türkei macht dicht. Verständlicherweise, sagt der Journalist Reinhard Baumgarten.
Jeder spürt, dass die Türkei wirklich auf den Zehenspitzen steht und das Wasser Oberlippe Unterkante reicht, was die Flüchtlingsproblematik angeht.
Die EU allerdings fordert von der Türkei noch mehr Solidarität, obwohl die EU selber ein Problem damit hat. Dazu der Kommentar. Dann, ein Viertel der Schweizer Bevölkerung raucht, nach wie vor, trotz Prävention und Verboten. Vor allem Jugendliche machen den Fachleuten Sorgen. Dazu die Fakten aus dem neuesten Bericht der Fachstelle Sucht Schweiz und der Schlagabtausch zwischen Suchtbekämpferin und Tabaklobbyistin im Tagesgespräch um 1. Und ohne Zukünftige zum Familienfest. Für viele Chinesen geht das gar nicht. Zum heutigen Neujahrsfest mieten sie deshalb eine Freundin. Wenn Lügen lange Beine haben, die Reportage aus Shanghai. Im Studio sind Brigitte Kramer und Fabian Schlurp mit den Nachrichten.
Die Lage der syrischen Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei werde immer schwieriger, auch wegen der winterlichen Temperaturen. Das ist die Beobachtung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Laut Schätzungen sind Zehntausende Syrer auf der Flucht in Richtung des türkischen Grenzübergangs bei Kilis im Südwesten der Türkei. Die Türkei versorgt die Flüchtlinge nach eigenen Angaben mit Hilfsgütern und will auf syrischer Seite Lager aufbauen, verweigert ihnen aber bisher den Grenzübertritt. Die syrische Armee setzt ihre Angriffe nördlich der Stadt Aleppo offenbar fort und ist weiter in Richtung Türkei vorgerückt, wie Nachrichtenagenturen berichten. Dabei wird sie nach Informationen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte von den russischen Streitkräften unterstützt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in der türkischen Hauptstadt Ankara eingetroffen, zu Gesprächen über die Flüchtlingskrise. Auf dem Programm stand zunächst ein Treffen mit Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu, später soll sie mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. In der Schweiz ist die Raucherquote konstant, noch immer raucht jede vierte Person. Das zeigt das neue Suchtpanorama der Stiftung Sucht Schweiz. Die 16- bis 19-Jährigen rauchten allerdings öfters als noch 2011 und auch das Rauschtrinken nehme zu. Gut jede fünfte Person trinke zu viel oder zu oft Alkohol. Etwa 250'000 Personen seien alkoholabhängig. Weitere 250'000 bekämen das Alkoholproblem nahe Angehöriger zu spüren. Gut 1% der Bevölkerung nehme auf problematische oder krankhafte Weise an Geldspielen teil. Experten mehrerer Kantone haben geprüft, wo in der Schweiz geologische Tiefenlager entstehen könnten. Nebst den Standorten Zürich Nordost und Jura Ost schlagen sie auch nördlich Lägern im Zürcher Unterland vor. Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle, hatte vor einem Jahr befunden, dieser Standort sei für ein Atomendlager nicht geeignet. Die Experten der Kantone sind jedoch anderer Ansicht. Womöglich sei in nördlich Lägern ein tiefer gelegenes Lager mit bedeutend mehr Platz möglich, als die NAGRA annehme, heißt es in einer Mitteilung. Der Fachbericht geht nun ans Bundesamt für Energie. Ob nördlich Lägern wieder in die engere Auswahl kommt, ist noch unklar. Der japanische Elektronikkonzern TDK darf den Schweizer Chiphersteller Micronas übernehmen. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden hätten die Übernahme gut geheißen, teilt Micronas mit. Der Verwaltungsrat von Micronas rät den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Das Schweizer Sorgentelefon, die dargebotene Hand, hat im letzten Jahr etwas weniger oft geklingelt als im Vorjahr. Die Zahl der Anrufe ging um rund 3% zurück auf 219'000. Zugenommen haben dagegen die Online-Beratungen via E-Mail und Chat, und zwar um rund 7% auf 4'700. Bei den Online-Beratungen kämen eher Themen wie Suizid oder Gewalt zur Sprache, schreibt die dargebotene Hand. Am Telefon dagegen hätten die Beratungen wegen psychischer Leiden und Einsamkeit zugenommen. Der nordkoreanische Raketenstart führt zu weiterer internationaler Kritik. Auch Russland hat den Start verurteilt. Nordkorea habe damit internationales Recht verletzt, sagt ein Sprecher des Kremls. Gemäß nordkoreanischen Informationen diente der Raketenstart dazu, einen Satelliten ins All zu schießen. Die Kritiker des Starts sehen darin aber einen Test für eine militärische Langstreckenrakete. Die UNO hat Nordkorea solche Tests verboten. Das Wetter heute und morgen ist es wechselnd bewölkt und zeitweise fällt Regen. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1100 und 1600 Metern. Im Norden ist es windig mit Sturmböen im Flachland und Orkanböen auf den Bergen. Dazu wird es 10 bis 14 Grad warm. Im Süden liegt die Höchsttemperatur bei 7 Grad.
Seit Tagen sitzen Zehntausende von Flüchtlingen an der syrisch-türkischen Grenze fest. Sie sind aus dem Gebiet von Aleppo geflohen, weil die Stadt von russischen Bombern beschossen wird. Die Lage der Flüchtlinge ist laut Hilfsorganisationen dramatisch. Die Menschen harren aus, zum Teil unter freiem Himmel, weil es nicht genug Zelte gebe. Frage an den Nahostexperten und Journalisten Reinhard Baumgarten. Sie sind im Moment unterwegs im Südosten der Türkei, in Diyarbakir, 3 Stunden Autofahrt von diesen Flüchtlingslagern entfernt. Welche Informationen haben Sie von der Grenze?
An der syrisch-türkischen Grenze sieht es so aus, dass auf türkischer Seite Vorbereitungen getroffen werden für den Fall, dass dann plötzlich doch ganz viele Menschen hineinströmen. Das heißt nicht, dass da gerade riesige Zeltlager aufgebaut werden, die werden auf syrischer Seite aufgestellt. Was passiert ist, dass ständig Lastwagen nach Syrien fahren mit Hilfsgütern, konkret mit Zelten, mit Decken, mit Medikamenten, mit Lebensmitteln, dass die Türkei mehr oder weniger die Versorgung der Flüchtlinge auf syrischem Boden übernommen hat und das von der Türkei aus organisiert.
Im Moment lässt die Türkei diese Grenze zu. Warum eigentlich?
Die Türkei sagt offiziell, wir haben unser Limit erreicht, wir können nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen. Ich glaube, dass dahinter auch das Bemühen steckt, nicht nur die Flüchtlingszahl im Land, die ja bei ungefähr 2,5 Millionen steht, eben nicht anwachsen zu lassen, sondern mit diesen Lagern, die jetzt im Norden, ganz im Norden Syriens entstehen, an der türkischen Grenze auch, das umzusetzen, was schon seit Jahren von Ankara versucht wird, nämlich Flüchtlinge in Syrien selbst zu halten. Es sind ja im Wesentlichen syrische Hilfsorganisationen, die jetzt Hilfe nach Syrien bringen. Es ist die Katastrophenhilfe, die staatliche AFAD, es ist die Organisation IHH und es ist der Versuch, eben diese syrischen Staatsbürger auf syrischem Gebiet zu lassen, um die Türkei zu entlasten.
Gibt es denn angesichts der dramatischen Lage an der Grenze auf der syrischen Seite Druck aus dem eigenen Land, aus der Türkei heraus, die Flüchtlinge doch hereinzulassen?
Nein, da gibt es keinen nennenswerten Druck, weil jeder spürt, dass die Türkei wirklich auf den Zehenspitzen steht und das Wasser Oberlippe Unterkante reicht, was die Flüchtlingsproblematik angeht. Es ist auch so, dass schon von offizieller Seite Registriermaschinen und Computer und Werkzeug nach Syrien geschafft wurde. Also es kann durchaus sein, dass die Flüchtlinge dann reingelassen werden, wenn die Situation sich weiter dramatisch zuspitzt. Will heißen, wenn die Truppen Assads weiter in Richtung Norden vorstoßen, wenn Aleppo tatsächlich noch mehr eingekreist wird, dann könnte es sein, dass der Druck auf die Flüchtlinge so exorbitant zunimmt, dass die Türkei dann eben doch die Grenze öffnet.
Geht es dabei auch um Geld? Die EU hat der Türkei ja bereits 3 Milliarden Euro zugesichert. Möchte die Türkei einfach mehr?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es geht der Türkei wirklich darum, dass ihr geholfen wird. Diese 3 Milliarden sind vereinbart. Dieses Geld wird nicht in Bar oder als Kontoüberweisung in die Türkei kommen, sondern in Form von Projekten. Das ist auch relativ klar. Das ist die europäische Politik und darauf beharrt auch die deutsche Seite. Das wird dauern, bis dieses Geld in Form von Sachleistungen, von Projekten, von Dienstleistungen ankommt. Es wird nicht so sein, dass die Türkei auf irgendeine Bank geht oder Zentralbank eine Überweisung über 3 Milliarden Euro bekommt. Das ist nicht zu erwarten.
Heute ist ja die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Ankara zu Besuch, um über die Flüchtlingskrise zu sprechen. Mit welcher Haltung wird man sie empfangen?
Ja, die Haltung, dass Europa mehr tun muss. Nun gilt Frau Merkel sicher nicht unbegründet als die politisch stärkste Kraft in der Europäischen Union. Aber wir wissen auch aus der innerdeutschen Diskussion heraus, dass Frau Merkels Kräfte da auch möglicherweise gar nicht ausreichen. Denn auch in Deutschland ändert sich ja die Haltung gegenüber den Flüchtlingen. Es wird immer wieder gefragt, wie viel noch, Frau Merkel? Gibt es eine Obergrenze? Also insofern ist Frau Merkel ja eine Verbündete der Türkei, denn Deutschland hat ja ungewöhnlich viele syrische Flüchtlinge aufgenommen im Vergleich zu allen anderen. Die Türkei wird also keinen weiteren Druck auf Frau Merkel ausüben, sondern sie werden gemeinsam überlegen, was können wir vor Ort tun, um die Lage der Flüchtlinge zu verbessern.
Sagt der Journalist Reinhard Baumgarten, er ist derzeit im Südosten der Türkei unterwegs. Druck macht allerdings die EU auf die Türkei. Ankara solle die Grenze für Flüchtlinge aus Aleppo wieder öffnen. Das hätten die europäischen Außenminister dem türkischen Kollegen gestern deutlich gemacht, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Gleichzeitig will die EU, dass die Türkei die Flüchtlinge an einer Weiterreise Richtung Norden hindert. Dazu der Kommentar von Auslandredaktorin Irin Meyer.
Angela Merkel und die EU verlangen von der Türkei das Unmögliche. Und das sofort. Im Westen an der Küste endlich die Grenze abriegeln, damit die Schlauchboote mit den Flüchtlingen nicht mehr Richtung Griechenland und Europa treiben. Behaltet sie bei euch, lautet das Kommando aus Brüssel und Berlin. Legt endlich den Schleppern das Handwerk. Die Grenze im Süden aber bitte sofort öffnen. Dort warten Zehntausende Vertriebene aus der syrischen Millionenstadt Aleppo. Mitmenschlichkeit zeigen. Verlogenheit könnte man das nennen. Was die Mehrheit der 28 EU-Mitgliedsländer selber nicht tut, ein paar 10.000 Flüchtlinge aufnehmen, Solidarität zeigen, fordert sie von der Türkei in einem ungleich größeren Maß. 2,5 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge. Kein anderes Land hat mehr aufgenommen. Trotz eigener Krisen, trotz politischer und wirtschaftlicher Instabilität. Jetzt kommt die Türkei ans Limit und soll die Politik der offenen Grenzen weiter aufrechterhalten, selbst wenn aus der einstigen syrischen Wirtschaftsmetropole Aleppo in nächster Zeit nochmals Hunderttausende Menschen kommen. Gleichzeitig drücken sich EU-Staaten davor, ihre Verantwortung zu übernehmen. Sie bauen Zäune und Mauern, diskutieren Obergrenzen wie in Deutschland und Österreich, lassen die Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren wie im französischen Calais oder weigern sich überhaupt, Flüchtlinge aufzunehmen wie Ungarn. Es bräuchte eine faire Verteilung. Doch die EU setzt auf Outsourcen. Die Türkei soll's richten. Grenzen sichern, Flüchtlinge stoppen, Schulen bauen, Arbeit geben, Integration leben. Für 3 Milliarden Euro. Die Türkei fühlt sich im Stich gelassen, zu Unrecht kritisiert und beginnt nun vielleicht ihrerseits, sich abzuschotten. Sicher treibt die Regierung den Preis hoch. Der immer autokratischer regierende Präsident Erdogan genießt es zu sehen, wie die EU, die die Türkei nie als Mitglied wollte, abhängig wird von Ankara in der Flüchtlingsfrage, die über die Zukunft der Europäischen Union entscheiden kann. Aus dieser konfusen und dramatischen Lage zeichnet sich kein einfacher Ausweg ab. Sicher aber ist, die Türkei wird nur ein zuverlässiger Partner sein, wenn die Europäer, alle Europäer, bereit sind, ihren Anteil an der Last zu tragen.
Ein Kommentar von Irene Meyer. Und mit diesen Themen geht es hier im Rendezvous weiter. Nordkorea hat trotz Sanktionen genügend Know-how, um Langstreckenraketen zu bauen.
Das können beispielsweise entlassene Raketenspezialisten aus der früheren Sowjetunion sein, denen Nordkorea ein fürstliches Gehalt bezahlt, damit das Land von ihnen beraten wird.
Sagt unser Mann für Sicherheitsfragen. Doch wo liegen die Grenzen des Fortschritts im abgeschotteten Land? Und?
Es war keine echte Wunschdestination. Aber wenn man ein solches Angebot kriegt, kann man kaum Nein sagen.
Sagt unser Botschafter in Brüssel, Roberto Balzaretti. Seit 2 Jahren, seit dem Jahr zur Zuwanderungsinitiative, muss er mit der EU über die Umsetzung verhandeln. Und das ist hartes Brot. Doch zuerst zur Raucherprävention. Zigaretten werden teurer und teurer. An immer mehr Orten ist Rauchen verboten. Und trotzdem greift in der Schweiz noch immer rund ein Viertel der Bevölkerung zum Glimmstängel. Das zeigt der neueste Bericht der Fachstelle Sucht Schweiz. Vor allem unter Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren nimmt die Zahl der Raucherinnen und Raucher zu. Deshalb fordert die Fachstelle Sucht Schweiz ein schärferes Gesetz. Andrea Jacki.
Noch ist es eher kühl. Die beiden jungen Frauen stehen vor der Berufsschule. Leicht hochgezogene Schultern, einen wärmenden Kaffeebecher in der Hand, die Zigarette zwischen den Fingern. Sie hätten beide mit dem Rauchen vor ihrem 20. Geburtstag begonnen, erzählen sie. Warum eigentlich?
Ich weiss gar nicht mehr. Ich habe einfach irgendwann angefangen. Ja.
Zum Stress abbauen. Es ist irgend so eine Pause zwischendrin.
Rund jeder vierte der 15- bis 19-Jährigen raucht ganz oder gelegentlich, wie der Bericht von Suchtschweiz aufzeigt. Das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Erhebung. Der leichte Anstieg sei auf die Gelegenheitsraucherinnen und Raucher zurückzuführen. Viele Junge würden von der Werbung verleitet, glaubt Irene Abderhalden, Direktorin der Fachstelle Suchtschweiz.
Wir wissen, dass 2/3 der Raucher und Raucherinnen noch vor dem 19. Lebensjahr mit dem Rauchen beginnen. Und von dem her ist es ganz klar, dass die Tabakindustrie ihre Marketingmaßnahmen ganz gezielt auf diese Altersgruppe fokussiert.
Der Bundesrat hat letzten November das neue Tabakproduktegesetz vorgestellt. Es kommt noch in diesem Jahr in die eidgenössischen Räte. Es sieht hauptsächlich Werbeverbote vor, auf Plakaten, in Print- und Online-Medien, in Kinos und an großen Festivals. Weiter dürften keine Gratiszigaretten mehr verteilt werden. Weitgehende Maßnahmen, die im Parlament sicher auch auf Widerstand stoßen. Irene Abderhalden hingegen möchte noch weitergehen. Sie verlangt ein noch rigoroseres Tabakwerbeverbot. Die Politiker müssten entscheiden, welches Ziel sie eigentlich verfolgten.
Entweder möchte man glaubwürdig anstreben, dass es nicht mehr sein kann, dass nach wie vor so viele Jugendliche mit dem Rauchen beginnen, oder man sagt, das Ziel ist der Verkauf von möglichst vielen Zigaretten. Das sind einfach zwei unterschiedliche Ziele.
Statistisch gesehen sterbe pro Stunde eine Person an einer Krankheit, die auf das Rauchen zurückzuführen sei. Das wissen auch die beiden Frauen, die draußen auf dem Trottoir rauchen.
Man hat es schon im Hinterkopf, aber wenn man raucht, ist es nicht. Ich würde jetzt hören wegen dem.
Werbeverbote, glaubt sie, würden da auch nichts helfen. Und ganz aufhören mit Rauchen? Vielleicht später einmal, sagt ihre Kollegin.
Ich denke, wenn die Familie kommt, dann wird es ein Thema sein, aber jetzt noch nicht.
Der Bericht von Andrea Jacki. Was die Tabaklobby zu den Forderungen von Suchtschweiz sagt, das hören Sie im Tagesgespräch. Die Kontroverse zwischen der Direktorin von Suchtschweiz und der Kommunikationschefin des Tabakkonzerns Japan Tobacco International hier bei uns um 1. Und jetzt nach China. Dort ist heute Feiertag. Fast 1,4 Milliarden Menschen begrüßen das neue Jahr, das Jahr des Feueraffen. Traditionellerweise feiern die Chinesinnen und Chinesen das Neujahrsfest im Kreise ihrer Familie. Nicht ganz einfach ist das für viele Unverheiratete, denn von ihnen erwarten die Verwandten, dass sie ihre Partnerin oder ihren Partner mitbringen. Die Eltern wünschen sich von ihren Söhnen und Töchtern Nachwuchs. Was aber tun Singles? Für sie haben findige Agenturen eine Lösung. Sie vermieten Frauen und Männer, die sich als potenzielle Schwiegersöhne oder Schwiegertöchter ausgeben. Aus Shanghai berichtet unser Korrespondent Martin Aldrovandi.
Jojo sitzt in einem Café im Shanghaier Stadtteil Pudong. Vor sich hat sie eine Tasse Schwarztee mit Zitrone. Die 28-jährige Sekretärin entspricht dem chinesischen Schönheitsideal. Schlank, helle Haut, Augenlider mit Doppelfalte. Ihren vollständigen Namen möchte Jojo nicht im Radio hören. Die Familie weiß nichts von ihrer Nebenbeschäftigung. Jojo begleitet nämlich Männer nach Hause, und zwar zu deren Eltern. Jojo ist eine Mietfreundin. Für 100 Franken im Tag spielt sie die zukünftige Schwiegertochter. Der Kunde ruft mich an, sagt mir, welche Rolle ich spielen soll, also wie ich heiße, wie alt ich bin, was ich arbeite. Und er erzählt mir noch ein wenig über sich selbst. Das erste Mal war ich schon ein wenig nervös, konnte mir nicht alles merken, aber inzwischen lerne ich schnell auswendig. Und sollte ihr die passende Antwort plötzlich nicht in den Sinn kommen, übernimmt der Mann das Gespräch. Er sagt an seinen Eltern, sie sollten doch nicht so bohrend fragen. Die junge Frau sei schließlich sehr schüchtern. Zu detaillierte Fragen können wir so leicht abblocken. Manchmal schimpfe sie auch ein wenig mit den Männern, sagt Jojo, so wie eine richtige Freundin. Intim wird sie mit ihren Kunden aber nie. Es gehe auch nicht um die Männer, sagt Jojo, sondern um deren Eltern.
Wenn
wir zum Beispiel die Treppe hinuntergehen und die Eltern uns vom Fenster aus beobachten, halten wir Händchen. Mehr ist nicht drin. Zu Nyo heißt die Agentur, für die Jojo in ihrer Freizeit arbeitet. Auf Deutsch: Miete eine Freundin. 20 Filialen hat das Unternehmen in ganz China. Wer seine Mietfreundin nicht über eine Agentur finden will, schaltet selbst eine Annonce im Internet. Das versuchte Tianren, 30 Jahre alt, Einkäufer in einem Maschinenbauunternehmen in Shanghai. Seine Eltern sieht er einmal im Jahr über die Neujahrsferien. Ich suchte eine zierliche junge Frau mit einer netten Stimme. Eine, wie sie meine Eltern mögen. 5 Frauen hätten sich bei ihm gemeldet, sagt Tianren. Die Auserwählte spielte ihre Rolle der zukünftigen Schwiegertochter so gut, dass nicht einmal Tianrens Bruder Verdacht schöpfte. Der chinesische Blockbuster-Film «Vertragsliebende» erzählt die Geschichte einer Mietfreundin, natürlich mit Happy End. Das war vor bald 10 Jahren. Inzwischen hat die Realität den Film eingeholt. Das Phänomen der Mietpartner sei dabei voller Widersprüche, sagt die Soziologieprofessorin Liu Wenzhong. Einerseits demontieren wir damit die Vorstellung der schon fast heiligen Ehe und der wahren Liebe. Andererseits zeigt das Phänomen aber auch, wie wichtig die Ehe in China noch immer ist. So wichtig, dass man sogar bereit ist, einen falschen Partner vorzuzeigen. Die Eltern ehren, das ist im konfuzianisch geprägten China noch immer sehr wichtig. Dazu gehört auch, allerspätestens bis 30 zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und trotzdem, die Anzahl der Singles hat auch in China zugenommen. 200 Millionen Erwachsene sind es in China. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt. Soziologin Liu Wenzhong. Die Chinesen sind bei der Ehe sehr pragmatisch. Vom Staat gibt es kaum soziale Unterstützung. Deshalb ist die Familie als Sicherheitsnetz so wichtig. Das ist auch der jungen Generation bewusst. Nur, sie wollen auch noch Romantik, suchen den perfekten Partner, die ganz große Liebe. Das alles zusammen ist kaum möglich. Deshalb schieben sie die Heirat auf. Für die Zeit bis zur richtigen Heirat gibt es dann eben Mietfreundinnen wie Jojo. Zurück im Café trinkt sie ihren Tee aus, streicht sich durchs rot getönte Haar. Noch ein paar Jahre will sie die Mietfreundin spielen, danach wolle sie selbst heiraten und Kinder kriegen. Einen Freund habe sie schon, sagt sie, und zwar einen echten.
Aus Shanghai der Bericht von Martin Aldrovandi. In 8 Minuten ist es 1. Die Weltgemeinschaft traut ihm gar nicht über den Weg, dem Machthaber Nordkoreas Kim Jong-un. Gestern hat er angeblich einen Satelliten zur Weltraumerforschung ins All geschossen. Doch alle gehen davon aus, dass es um den Test einer militärischen Langstreckenrakete gegangen ist, einer, die theoretisch bis in die USA fliegen könnte. Dementsprechend erbost reagieren die USA. Sie wollen im UN-Sicherheitsrat die bisher härtesten Sanktionen gegen das Regime in Pyongyang durchsetzen. Bereits heute ist Nordkorea weitgehend isoliert und mit Sanktionen belegt. Frage an Fredrik Steiger in der SRF-Auslandredaktion zuständig für Sicherheitsfragen. Woher nimmt Nordkorea überhaupt das Wissen, um Langstreckenraketen zu bauen?
Es gibt schon relativ viel Know-how im Raketenbau in Nordkorea selber seit vielen Jahren. Zum anderen weiß man, dass Nordkorea es immer wieder gelungen ist, ausländische Spezialisten zu importieren oder zumindest zu verpflichten, sich an ihrem Programm zu beteiligen. Das können beispielsweise entlassene Raketenspezialisten aus der früheren Sowjetunion sein. Das können Leute sein aus Pakistan, aus Iran, aus vielen anderen Ländern, auch Spezialisten im Ruhestand, denen Nordkorea ein fürstliches Gehalt bezahlt, damit das Land von ihnen beraten wird.
Also das Wissen ist im Land. Wie sieht es denn aus mit dem Material? Ist da Nordkorea ebenso eigenständig, um hochtechnologisierte Waffen oder eben Raketen zu bauen?
Auch da ist Nordkorea relativ weit. Man darf nicht vergessen, dass Nordkorea seit den 1960er Jahren ein Raketenprogramm betreibt. Das Land hat, so viel man weiß, über 1000 Raketen. Es hat sie ursprünglich von Russland bekommen, also von der damaligen Sowjetunion, Skat-Raketen. Russland hat damals Skat-Raketen in die halbe Welt exportiert, auch nach Nordkorea. Und diese Skat-Raketen bildeten sozusagen die Basis, um weiterzukommen. Und auf dieser Basis kann jetzt Nordkorea weiterarbeiten. Und man darf auch nicht vergessen, das Land hat eine große industrielle Tradition. Es hat Stahlwerke, es hat Maschinenfabriken in sehr großer Zahl gehabt. Die sind zum Teil nicht mehr tätig, weil das Land nirgends mehr hin exportieren kann. Aber deren Produktion kann natürlich auch zum Raketenbau verwendet werden.
Aber eben, Sie haben es angesprochen, Nordkorea ist weitgehend isoliert, unterliegt Sanktionen vom Ausland. Gibt es denn auch Grenzen, wo Nordkorea nicht mehr alleine handeln könnte?
Man weiß nicht, wo diese Grenzen liegen. Es gibt sie bestimmt. Es ist sicher auch so, dass das Land viel langsamer vorankommt bei der Raketentechnologie, auch bei der Atomtechnologie übrigens, als es vorankäme, wenn es diese Sanktionen, diese Isolation nicht gäbe. Man vermutet beispielsweise, dass die nordkoreanischen Raketen nach wie vor nicht sehr präzis sind, also dass sich mit einer nordkoreanischen Kurzstrecken- oder Mittelstreckenrakete beispielsweise nicht eine japanische Militärstellung präzis angreift. Ließe, weil die Streubreite viel zu groß ist. Das ist die eine Grenze. Und im Bereich der Langstreckenraketen ist eine andere Grenze, dass Nordkorea zwar auf der einen Seite inzwischen in der Lage ist, solche abzuschießen, aber es besitzt noch nicht die Technologie, um den Wiedereintritt solcher Raketen in die Atmosphäre zu beherrschen. Also dort gibt es durchaus noch Grenzen. Und wann es allenfalls diese Grenzen überwinden kann, das weiß man schlicht nicht.
Das die Einschätzungen von Freddy Gsteiger. Noch ein Jahr bleibt Zeit. Bis im nächsten Februar muss der Bundesrat die Personenfreizügigkeit mit der EU neu geregelt haben. So sieht es die Masseneinwanderungsinitiative vor, die das Schweizer Stimmvolk vor 2 Jahren angenommen hat. Seit der Abstimmung verhandelt der Schweizer Botschafter in Brüssel, Roberto Balzaretti. Und nach 2 Jahren ist er skeptisch, ob die EU der Schweiz im entscheidenden Punkt entgegenkommt. Oliver Washington hat den 49-jährigen Tessiner in Brüssel getroffen.
Der großgewachsene Mann mit dem dichten schwarzen Haar besetzt die wohl wichtigste Außenstelle der Schweiz. Seit 3,5 Jahren ist Roberto Balzaretti in Brüssel. Eine Wunschdestination für jeden Diplomaten, möchte man meinen. Aber Balzaretti sagt:
Es war keine echte Wunschdestination. Aber wenn man ein solches Angebot kriegt, kann man kaum Nein sagen.
Als früherer Generalsekretär des Außendepartements hat er sich intensiv mit Europa beschäftigt. Da wollte er eigentlich irgendwo anders hin, nach Asien vielleicht oder auch nach Lateinamerika. Aber als Diplomat muss man es nehmen, wie es kommt. Das gilt auch, wenn das Volk entscheidet, wie am 9. Februar 2014. Mit dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative sei klar gewesen, dass für ihn eine äußerst schwierige und auch eine angespannte Zeit beginnt.
Ich erinnere mich, in die ersten Wochen nach dem 9. Februar ist es in dieser Stadt, in Brüssel, die Schweiz hat ein Problem geschaffen, die Schweiz soll die Lösung bringen.
Ein ganzes Jahr lang verweigerte die EU jegliches Gespräch. Sie deklarierte die Personenfreizügigkeit als nicht verhandelbar und sie spielte den Ball konsequent der Schweiz zu.
Ich hatte damals sehr, sehr, sehr lange und entschieden insistiert für eine gemeinsame Lösung, also eine einseitige schafft keine dauerhafte Ruhe nicht in den Beziehungen. Das hat die Europäische Union akzeptiert und seit einem Jahr arbeitet man an einer gemeinsamen Lösung.
Roberto Balzaretti nimmt also eine Veränderung wahr. Doch bei Verhandlungen sei es auch immer wichtig, in welchem Zustand sich der Verhandlungspartner befinde. Und die EU befindet sich als Folge der Flüchtlingskrise und des drohenden Austritts Großbritanniens in einer äußerst schwierigen Situation. Kann sie in dieser Situation der Schweiz bei der Personenfreizügigkeit überhaupt entgegenkommen?
Die EU hat uns das auch explizit gesagt, dass sie zögert, mit der Schweiz gewisse Prinzipien in Frage zu stellen, weil sie nicht möchte, dass innerhalb der Union diese Prinzipien in Frage gestellt werden.
In den letzten Tagen hat Roberto Balzaretti mit großem Interesse auch beobachtet, was die EU nun Großbritannien anbietet. Sie gewährt Großbritannien zwar eine Notbremse beim Zugang von Ausländern zu den Sozialversicherungen, aber von einer Notbremse bei der Personenfreizügigkeit will die EU nichts wissen. Das sei bemerkenswert, findet Balzaretti. Die Verteidigung der Personenfreizügigkeit sei ihr offensichtlich wichtiger als Großbritannien, um jeden Preis in der EU zu halten.
Das ist wahrscheinlich existenziell für die Europäische Union, dass man im schlimmsten Fall, glaube ich für alle, in Kauf nimmt, dass man ein wichtiges Mitglied verlieren könnte, weil die Homogenität des Systems an sich wichtiger ist als dieses wichtige Mitglied. Und das gilt auch für uns, vielleicht umso mehr, als wir kein Mitglied sind.
Was das alles für die Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz bedeutet, zum Inhalt möchte er sich nicht äußern. Und da die Verhandlungen wohl noch einige Zeit dauern werden, ist davon auszugehen, dass er das Ende der Verhandlungen nicht mehr als Schweizer Botschafter in Brüssel miterleben wird. Balzaretti kehrt im Sommer turnusgemäß nach Bern zurück und wird dort Chef der Direktion für Völkerrecht. Das sei sein Wunschposten gewesen.
Und mit diesem Bericht aus Brüssel ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten. Braucht es mehr Verbote gegen das Rauchen oder tut es die Eigenverantwortung jeder Einzelnen? Dazu die Kontroverse zwischen Suchtprävention und Tabaklobby im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Fabian Schlurp.
Die Lage der syrischen Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei werde immer schwieriger, meldet die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Zehntausende Syrer seien auf der Flucht in Richtung Türkei. Die Türkei will auf syrischer Seite Lager für die Flüchtlinge aufbauen, verweigert ihnen aber bisher den Grenzübertritt. In der Schweiz raucht jede vierte Person. Damit ist die Raucherquote konstant, zeigt das Suchtpanorama der Stiftung Suchtschweiz. Allerdings, die 16- bis 19-Jährigen rauchten öfters als noch 2011 und auch das Rauschtrinken nehme bei Jugendlichen zu. Kantonale Experten bringen den Standort nördlich Lägern als Atomendlager wieder ins Spiel. Dort sei möglicherweise ein tieferes und größeres Lager möglich als bisher gedacht. Die Nagra hatte den Standort 2015 aus der engeren Auswahl für ein Tiefenlager gestrichen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.